Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Landwirtschaft sorgt dafür, dass wir genug zu essen und zu trinken haben. Und die Bäuerinnen und Bauern sorgen aber auch gut für sich selbst. Der Deutsche Bauernverband jedenfalls gehört zu den einflussreichsten Lobbyorganisationen in Deutschland. Nach den Bauernprotesten in den vergangenen Monaten tagt in Cottbus der Bauerntag. Wir berichten gleich darüber. Außerdem geht es heute um das Urteil des Bundesgerichtshofs zur Werbung mit dem Begriff klimaneutral. Wir machen den Eichenprozessionsspinner zum Thema. Seine Larven kleiden Eichen in Gespinste und er ist auch für den Menschen eine Gefahr. Ein Testergebnis zu Airbags auf dem Motorrad und eines zu Eis mit Cookiestücken runden diese Ausgabe von Umwelt und Verbraucher ab. Es läuft für die Landwirtschaft und ihre Verbände. Die Gewinne der Bäuerinnen und Bauern sind in letzter Zeit stark gestiegen und die Treckerdemonstrationen haben dafür gesorgt, dass die Regierung in Berlin und die Europäische Union den Forderungen der Bäuerinnen und Bauern weit entgegengekommen sind, unter anderem mit dem Verzicht auf verpflichtende Flächenstilllegungen. Auf dem Deutschen Bauerntag im brandenburgischen Cottbus geht es stark um die politischen Forderungen der Landwirtschaft und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen ist angereist, um den Dialog mit den Delegierten zu führen. Christoph Richter ist unser Korrespondent in Brandenburg und jetzt in Cottbus. Wie wird denn der Minister dort empfangen?
Naja, man kann schon sagen, mit großer Skepsis wurde er empfangen, wenn man es mal freundlich ausdrückt, aber friedlich. Einige trugen Pappschilder in der Hand mit Aufschriften wie Bürokratie ist keine Lösung, wir verwalten uns zu Tode. Aber wie gesagt, also wann war es doch, also Trillerpfeifen hat man nicht gehört. Also es war doch dann doch mehr friedlich, als ich das mir vorher vorgestellt habe. Aber während der Rede von Özdemir haben dann einige Delegierte dem Landwirtschafts-, dem Minister den Rücken zugekehrt. Also es war ein sehr nüchterner, bisweilen kann man auch sagen, ablehnend kühler Empfang.
Was hat denn Özdemir zum Auftakt gesagt? Wie hat er sich positioniert?
Na, das Thema war natürlich das Agrarentlastungspaket der Ampelfraktion. Und das sei ein starkes Paket, wiederholte er nochmal. Das würde die Landwirtinnen und Landwirte nicht nur entlasten, sondern die darüber hinaus auch im Markt stärken. Aber Özdemir widerspricht auch Kanzler Scholz, der 15 Euro Mindestlohn ja in einem Interview gefordert hatte. Und das sei ja für Landwirte nicht realisierbar, hat gestern ja bereits Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied gesagt. Und dem stimmt ja auch Özdemir nochmal zu. Es ginge nicht immer einfach Forderungen in den Raum zu werfen. Da braucht es mehr Augenmaß, man müsse verabredete Verfahren einhalten. Und es gehe um ein Miteinander, appellierte er an die Delegierten. Und er formulierte Verständnis für den Ärger der Landwirte. Sie seien keine karitativen Unternehmen und bräuchten Sicherheit in ihrem wirtschaftlichen Handeln. Das müsse aber auch, und das betont er dann auch, im Einvernehmen eben mit Klima, Pflanzen und Tierschutz geschehen.
Um welche Entlastungen geht es denn konkret mit dem Ampel-Entlastungspaket?
Naja, so sollen ja künftig etwa die Genehmigungsverfahren beim Umwandeln von Dauergrünland in nicht landwirtschaftliche Flächen wegfallen. Und es geht um die sogenannte steuerliche Gewinnglättung. Das heißt, Einkünfte sollen künftig über 3 Jahre hinweg im Durchschnitt besteuert werden, statt wie man es bisher gemacht hat, die Gewinne eines jeden einzelnen Jahres steuerlich anzusetzen. Und das wird die Landwirte ungefähr um die 50 Millionen Euro entlasten. Die Steuervergünstigungen beim Agrardiesel, die gestrichen wurden, haben Landwirte aber um insgesamt rund 440 Millionen Euro pro Jahr entlastet. Und daher wird diese Gewinnglättung von vielen eben nicht als eine ausreichende Kompensation gesehen.
EU und Bundesregierung haben ja Umweltschutzauflagen abgeschwächt und zurückgenommen. Wie kommt das denn an beim Bauerntag?
Ja, man muss sagen, dass dieses Thema fast ein wenig untergeht. Und wenn man sich dann umhört unter Landwirten, dann hört man meist dieses bekannte Ja, aber man begrüßt, dass sie nicht mehr gezwungen werden sollen, 4% ihrer Fläche zum Umweltschutz stillzulegen beispielsweise. Aber letztlich, so heißt es dann doch, wolle man sie irgendwie doch nur ruhig stellen. Und stattdessen werden sofort wieder dann die Klagen wegen überbordender Bürokratie betont, die Streichung des Agrardiesels kritisiert.
Christoph Richter war das vom Deutschen Bauerntag. Herzlichen Dank. Kann Lakritz oder Weingummis lutschen eine Klimasünde sein? Der Hersteller Katjes hatte diese Frage in seiner Werbung mit Nein beantwortet. Die Produkte würden schließlich klimaneutral hergestellt. Das gefiel nicht allen. Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs klagte bis vor dem Bundesgerichtshof mit dem Argument, die Produktion sei gar nicht klimaneutral. Der Hersteller setze auf Ausgleichszertifikate und das sei irreführende Werbung. Der Bundesgerichtshof hat im Sinne der Wettbewerbszentrale entschieden. Philipp Rayon dazu.
In dem konkreten Fall hatte der Süßigkeitenhersteller Katjes in einer Zeitungsanzeige geschrieben, die Firma produziere klimaneutral. Katjes hatte auch das Schlagwort klimaneutral zusammen mit einem Logo auf seine Weingummitüten gedruckt. Das störte aber den Verein Wettbewerbszentrale, der sich für einen fairen Wettbewerb in der Wirtschaft einsetzt. Warum der Verein gegen Katjes klagte, erklärte heute vor dem Urteil Hauptgeschäftsführer Rainer Münker.
Das Wort klimaneutral muss erklärt werden, denn der Verbraucher erwartet bei klimaneutral vielleicht ganz unterschiedliche Dinge. Im schlimmsten Fall erwartet er, oder auch im besten, dass tatsächlich dem Unternehmen gelungen ist, sämtliche Treibhausgasemissionen zu vermeiden. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Und hierüber muss der Verbraucher aufgeklärt werden.
Dem ist der erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in seinem Urteil gefolgt. Der Begriff klimaneutral sei mehrdeutig und könne Verbraucher daher in die Irre führen. Der Vorsitzende Richter des Senats, Thomas Koch, bei der Urteilsbegründung.
Die Werbung ist mehrdeutig, weil der Begriff klimaneutral nach den vom Berufungsgericht selbst getroffenen Feststellungen von den Lesern der Fachzeitung nicht anders als von Verbrauchern, sowohl im Sinne einer Reduktion von Kohlendioxid im Produktionsprozess als auch im Sinne einer bloßen Kompensation von Kohlendioxid verstanden werden kann.
Wenn Katjes den Begriff klimaneutral auf seine Weingummitüten druckt, sei für Verbraucher also nicht klar, was Katjes damit genau meint. Es könnte sowohl bedeuten, dass Katjes in seinen Fabriken kein CO2 ausstößt, es könnte aber auch sein, dass Katjes seinen Ausstoß mit Klimazertifikaten verrechnet. Solche Zertifikate bekommen Unternehmen, wenn sie Umweltprojekte mit Geld unterstützen. Dabei gelten gerade für Werbebegriffe zum Thema Umwelt besonders hohe Maßstäbe, so der BGH heute in seinem Urteil.
Bei einer Werbung, die ein mehrdeutigen umweltbezogenen Begriff wie klimaneutral verwendet, muss deshalb zur Vermeidung einer Irreführung regelmäßig schon in der Werbung selbst erläutert werden, welche konkrete Bedeutung maßgeblich ist.
Ein Internetlink in der Werbung, wo es dann weitere Informationen gibt, reiche dagegen nicht. Katjes zeigte sich nach dem Urteil überrascht. Das Unternehmen hatte in den Vorinstanzen gewonnen. Jetzt wolle es seine Klimaschutzbemühungen besser kommunizieren, so das Unternehmen in einer schriftlichen Stellungnahme. Für Verbraucher bedeutet die heutige Entscheidung, sie werden weiter auf Werbebegriffe wie klimaneutral stoßen. Das ist aber nur zulässig, wenn dazu noch genauere Informationen geliefert werden, was ein Unternehmen damit eigentlich meint. Die Wettbewerbszentrale ist zufrieden mit der Entscheidung, so Hauptgeschäftsführer Rainer Münker.
Ich denke, Sie müssen sich alle an dieses Urteil jetzt halten. Es geht auch gar nicht nur um die Lebensmittelindustrie, es geht um sämtliche Unternehmen, tatsächlich branchenübergreifend.
Die Entscheidung betrifft also nicht nur Lebensmittelhersteller, sondern alle Unternehmen, die mit dem Begriff klimaneutral werben wollen. Die Rechtslage dürfte sich aber bald weiter verschärfen. In etwa 2 Jahren soll neues EU-Recht greifen. Dann dürfte klimaneutral Werbung verboten sein, wenn nicht die Produktion tatsächlich CO2-neutral ist.
Der Bundesgerichtshof urteilt zum Begriff der Klimaneutralität und Philipp Rayon berichtete darüber. Der Eichenprozessionsspinner gehört zu den Arten, die für den Menschen ziemlich unangenehm werden können. Die Raupen ernähren sich vor allem von Eichenblättern und wenn sie gesichtet werden, dann müssen auch schon mal ganze Areale abgesperrt werden, bis die Tiere bekämpft worden sind. Denn die Haare der Raupen erzeugen Juckreiz oder auch allergische Reaktionen. Von Baden-Württemberg aus breitet sich die Art immer weiter in den Norden Deutschlands aus. Selbst in Schweden wurden schon Eichenprozessionsspinner gesichtet. Was gegen die Tiere unternommen wird, darüber berichtet Josephine Janert.
Gärtnermeister Christoph Schlobach vom Unternehmen Baumbüttner weist auf eine Eiche auf einem Berliner Bürgersteig. In 4 Metern Höhe hat sich ein grauer Schleier um den Stamm gelegt.
Innerhalb der Krone sieht man einen Konkon des Eichenprozessionsspinners. Die Raupen haben sich dort drin richtig eingesponnen und ja, sind quasi in diesem Verpuppungsprozess drin. Also man sollte es nicht berühren, was man jetzt auch eh nicht kann, weil es in 4 Meter Höhe ist, das Nest. Aber es muss halt definitiv in der nächsten Zeit entfernt werden.
Die Firma Baumbüttner hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Eichenprozessionsspinner zu bekämpfen. Einen Schmetterling, der ursprünglich im Süden beheimatet war und wegen des Klimawandels immer weiter nach Norden wandert.
Die Raupen sind quasi das Gefährliche und die, wenn man vor denen steht, die kann man schon relativ deutlich erkennen. Also die heißen ja Prozessionsspinner, die sind quasi, laufen parallel zueinander den Stamm entlang. Da sieht man dann diese 5 cm langen Raupen, die eine dunkle Rückenlinie haben und relativ stark borstig behaart sind.
Eichenprozessionsspinner werden bekämpft, denn sie vermehren sich stark und der Kontakt mit ihnen ist unangenehm. Die feinen Härchen können brennen, starken Juckreiz und heftige allergische Symptome auslösen. Man sollte sich gründlich waschen und die Kleidung bei mindestens 60 Grad in der Maschine reinigen. So empfiehlt es der Naturschutzbund Deutschland. Christoph Schlobach trägt Schutzanzug, Schutzbrille, Handschuhe und eine spezielle FFP2-Maske, wenn er sich den Tieren nähert. Der 2-Meter-Mann fährt auf einer Hebebühne zu den Baumkronen hinauf. Mit einem Industriestaubsauger kann er die Raupen und ihre Gespinste entfernen. Das Gerät erklärt er so.
Für Star Wars-Fans kann man sagen, der sieht aus wie R2-D2 mit einem Schlauch dran. Das ist ein Abflammgerät. Das nutzen wir nur an Stellen, wo wir eher schlechter, also mit dem Sauger nicht drankommen. Mal 2 Varianten. Das ist so ein Sprühkleber. Den nutzen wir dann, wie gesagt, um die Härchen an den Nestern zu binden und das Nest im Ganzen vorsichtig abzunehmen.
Nester und Raupen kommen in luftdichte Säcke und werden in einer Verbrennungsanlage vernichtet. Tritt der Befall im öffentlichen Raum auf, zahlt das zuständige Amt. Baumbüttner arbeitet auch für Privatleute, die in ihren Gärten Eichenprozessionsspinner entdeckt haben. Für einen solchen Befall gibt es keine gesetzliche Meldepflicht. Doch Gerichte haben schon mehrfach entschieden, dass Gartenbesitzer die Tiere beseitigen lassen mussten. So sollten Passanten und Nachbarn geschützt werden. Die Kosten für die Beseitigung mussten die Gartenbesitzer tragen. Absaugen, abflammen, eine weitere umweltverträgliche Strategie wird bei Wald und Holz NRW erprobt, einem landeseigenen Forstbetrieb in Nordrhein-Westfalen. Der Biologe Ole Theisinger und seine Kollegen benutzen Sexuallockstoffe, sogenannte Pheromone, um die frisch geschlüpften männlichen Tiere zu verwirren.
Und zwar zu dem Zeitpunkt, wenn wirklich alle Raupen verpuppt sind und noch bevor die Falter schlüpfen. Weil das ist der Moment, den wir brauchen, wenn die Falter schlüpfen und die Paarung beginnt. Da müssen die Pheromone in der Luft sein, damit es eben nicht zu dieser Paarung kommt. Genau, Anfang bis Mitte Juli, das kommt immer auf die Witterung drauf an.
Die Strategie wird auf mehreren Flächen in Nordrhein-Westfalen ausprobiert. Wie erfolgreich sie ist, wollen die Wissenschaftler noch in diesem Jahr auswerten, sagt Ole Theisinger. Den Eichenprozessionsspinner vernichten, das geht natürlich auch mit Pestiziden. Doch die Forstwissenschaftlerin Birte Kortz vom Naturschutzbund Deutschland lehnt diese Strategie ab.
Wir sprechen uns als NABU dagegen aus, überhaupt Tiere, Insekten mit Gift zu bekämpfen. Daher möchten wir gerne eine biologische Methode. Und das heißt, eine Absaugung wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, also eine Absaugung der Larven, ne? Also der Raupen. In diesem Raupenstadium kann man die Gespinste gut absaugen.
Über den Eichenprozessionsspinner war das ein Beitrag von Josephine Janert. Palmen sind für viele der Inbegriff des Südens, des mediterranen Lebens oder auch für andere Sehnsuchtsorte Los Angeles etwa. In Los Angeles wachsen jede Menge Palmen und es ist vielleicht überraschend, dass sie dort gar nicht heimisch sind. Sie wurden angepflanzt und viele erreichen ihr Lebensende. Sollen sie durch Palmen ersetzt werden oder sind etwa Eichen besser geeignet? Darüber ist eine Debatte entbrannt. Sarah Willems dazu.
Reisegrüße aus Südkalifornien. Wer schon mal eine Postkarte aus Los Angeles bekommen oder sogar selbst verschickt hat, weiß, die Motivauswahl ist vielfältig. Ob von der Shoppingmeile Rodeo Drive in Beverly Hills, dem Strand in Santa Monica mit Pier im Hintergrund oder ganz klassisch dem Hollywood Sign in den Hollywood Hills. Die Chancen stehen gut, dass Palmen mit drauf sind. Palmen sind ein ikonischer Bestandteil des Stadtbildes von L.A. geworden. Und das, obwohl viele der Palmen hier eigentlich gar nicht heimisch sind, wie Umweltschützerin und Palmexpertin Amanda Begley erklärt.
Viele der Palmen in Los Angeles sind mexikanische Fächerpalmen oder kanarische Dattelpalmen, die aus diesen beiden Regionen hierher gebracht wurden. Diese Palmen sind also nicht ursprünglich in unserer lokalen Klimazone hier in Los Angeles beheimatet.
Dass die Palmen überhaupt nach Los Angeles kamen, liegt an den katholischen Missionaren, die hier Ende des 18. 18. Jahrhunderts lebten. Sie pflanzten sie, um die Palmwedel am Palmsonntag nutzen zu können. Die zweite Welle der Palmpflanzungen fand Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert statt, als Los Angeles einen Entwicklungs- und Immobilienboom erlebte.
Man versuchte, Menschen von der Ostküste anzulocken und dazu wurde eine Fantasie von Los Angeles verkauft, als Ort des Glamours, der Wärme und der Tropen. Es war also in vielerlei Hinsicht tatsächlich einfach Marketing, diese ursprüngliche Bepflanzung mit Palmen.
1932 fanden die Olympischen Sommerspiele in Los Angeles statt. Es folgte die dritte und größte Welle an Palmenpflanzungen. Immerhin sollte die Stadt etwas hermachen. Etwa 100 Jahre alt sind sie also nun, die meisten Palmen dieser Stadt. Das Problem an der Sache? Nach etwa 100 Jahren sterben Palmen, also ungefähr jetzt. Die Stadt muss sich also entscheiden, wie sie nun vorgeht. Die Netflix-Talkshow Everybody's in LA widmet sich in einer ganzen Folge dieser Frage. Host John Mulaney erklärt das Dilemma um die Palmen.
Palmen sind nicht die beste Wahl. Sie sind wunderschön, aber nutzlos. Es gibt aber ein Argument für neue, schöne Palmen. 2028 werden wir die Olympischen Spiele ausrichten.
Amanda Begley arbeitet für die Organisation Tree People, die sich dafür einsetzt, dass mehr Bäume in Los Angeles gepflanzt werden. Diese können durch ihre gewaltigen Baumkronen viel mehr Schatten spenden. Sie speichern bedeutend größere Mengen Wasser in den Blättern, dem Stamm und in den Wurzeln und halten somit sowohl den Boden als auch die Luft feuchter und kühler. Sie filtern die Luft und verbessern deren Qualität. In einer Stadt mit so viel Verkehr wie Los Angeles durchaus wichtig. Die kalifornische Steineiche hält Begley dabei für eine gute Wahl.
Sie können sehr prächtig und schön sein und hunderte von Jahren leben. Sie können ein Zuhause für mindestens 300 Arten sein. Vögel, Insekten, Nager, die in den Bäumen leben und Nahrung finden können. Sie sind auch so etwas wie natürliche Klimaanlagen. Die kalifornische Steineiche ist ein wunderschöner Baum.
Von den 88 Städten, die zum Verwaltungsgebiet Los Angeles gehören, entscheiden sich manche für mehr Bäume, andere bleiben bei den Palmen. Seit 2006 werden in der Stadt Los Angeles zunehmend mehr Bäume gepflanzt. In Beverly Hills hingegen setzt man weiterhin auf Palmen. Fest steht, auch wenn es hier immer mehr Bäume geben wird, die Palmen bleiben LA erhalten. In der Stadt und auf den Postkarten.
Eichen oder Palmen in Los Angeles oder beides, das war ein Beitrag von Sarah Willems. Ob Anschnallgurt oder Helm, ob Fahrrad, Auto oder Motorrad, wer sich sichern will, fährt etwas unbequemer. Der Gurt ist trotzdem seit Jahrzehnten Pflicht, der Helm auf dem Motorrad auch und Airbags schützen Menschen im Auto, wenn es einmal kracht. Nun gibt es seit einiger Zeit auch Airbags für das Motorrad. Bringen die zusätzliche Sicherheit? Ein Crashtest spricht für ihren Einsatz und die Einzelheiten hören Sie im Beitrag von Stefan Tröntle.
Motorradfahrer, sagt Notarzt Norbert Jutt vom Rettungsdienst Mittelbaden, haben keine Knautschzone.
Motorradfahrer haben häufig Verletzungen im Rumpf- und im Brustkorbbereich. Eine Airbag-Weste kann natürlich die Knautschzone erweitern, indem nochmal ein zusätzlicher Puffer Energie aus diesem Unfallmechanismus rausnimmt.
Airbag-Westen gibt es schon seit einigen Jahren. Die ersten Modelle waren allerdings recht unpraktisch. Man musste ein Auslöserkabel einhaken. Das wurde dann beim Absteigen leicht vergessen. Inzwischen sorgt im Fall der Fälle bei den meisten Modellen ein vollelektronischer Lagesensor mit der entsprechenden Software für die Zündung der Airbags. Was aber bisher noch nicht so klar war, was bringen die Westen? Sind sie nur ein nettes Spielzeug für Biker, die schon alles haben? Thomas Burfeind aus Schleswig-Holstein erzählt, was ihm vor einem Jahr passiert ist. Bei einer langsamen Fahrt durch ein Waldstück springt ihm ein Reh ins Vorderrad.
Ich habe dann eigentlich nur noch den Knall von meiner Airbag-Weste gehört und bin dann geflogen. Und habe dann irgendwann auf der Straße gelegen halt und dann waren auch schon die ersten Ersthelfer bei mir. Unter anderem ein Autofahrer, dem danke ich heute noch von Herzen, der das wohl gesehen hat, dass ich gestürzt war und aber auch auf der Fahrbahn, die ist ja noch nicht wirklich sehr breit, gelegen habe und sein Auto gegen einen Baum gelenkt hat.
Bei dem Sturz bricht sich Thomas Burfeind ein Bein. Ansonsten ist er unverletzt.
Der hat mir das Leben gerettet, zumindestens. Also auch nach Aussage des Notarztes und auch der Rettungsassistenten hätte ich mindestens einen Querschnitt davon getragen, wenn ich diese Weste nicht getragen hätte.
Diese Aussage stützt ein unabhängiger Crashtest der Fachzeitschrift Motorrad. Die lässt mehrere Westen testen in einem eigens aufgebauten Versuchslabor bei einem Airbag-Hersteller. Das Ergebnis, so Robert Glück von Motorrad, ist klar.
Wir haben eindeutige Messergebnisse unter hervorragenden, gleichbleibenden Laborbedingungen herausgemessen und das Ergebnis ist eindeutig. Die beste Weste verringert die Quetschung vom Brustkorb um 33%
und kann mithelfen, Rippenbrüche oder andere Verletzungen zu vermeiden. Bleibt die Frage, wie praktikabel ist der Schutz? Eine steife Weste über der Motorradkombi, wie fühlt sich das an? Wie eine Ritterrüstung? Kann sich Fahrerin oder Fahrer überhaupt noch bewegen? der legendären Schwarzwald-Hochstraße haben sich Marc Schwenker und Thomas Göller mit den Originalwesten aus dem Crashtest aufs Motorrad gesetzt. Ihr Fazit?
Es war gar nicht umständlich, schränkt mich nicht ein, sie war gut anzuziehen.
Es flattert nicht und es ist auch relativ leicht. Dadurch, dass die Arme frei sind, habe ich genug Bewegungsfreiheit.
Auch der Praxistest der zwischen 700 und 1000 Euro teuren Westen fällt also gut aus. Airbags sind ein Zukunftsthema, sagt Cecilia Sunnevong vom schwedischen Airbag-Produzenten Autoliv.
Ich denke, in 10 Jahren würde ich erwarten, dass die Airbag-Technologie beim Motorradfahren eine relevante Anwendung sein wird.
Dabei denkt sie übrigens nicht nur ans Motorradfahren. Auch Fahrradhelme, Schutzwesten für den Reitsport oder sogar kleine E-Scooter könnte man so besser schützen. Überall da sind Airbags vielleicht bald genauso Standard wie heute Gurte, Helme oder ABS.
Über Airbags auf dem Motorrad war das Stefan Tröntle.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
An heißen Tagen wie diesen steigt der Konsum von Eis. Zusätzlich zum süßen Geschmack kommt es für einen Moment zur Abkühlung und das ist auch gut so. Beliebt ist in letzter Zeit unter anderem Cookie-Eis, also Eis, das in kleinen Stücken Plätzchenteig versetzt ist. Die Stiftung Warentest hat geprüft, wie es um die Qualität von Cookie-Eis steht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Die Idee, Speiseeis und Keks in einem Produkt zu mischen, stammt aus den 1980er Jahren. In den USA wurde damals Cookie-Eis erfunden, wobei der Markt heute vielfältiger ist. In einigen Produkten wird gebackener Keks verarbeitet, in anderen dagegen roher Keksteig. Wobei klassische Geschmacksrichtungen wie Vanille, Schokolade und Karamell dominieren. Die Stiftung Warentest untersuchte 18 Cookie-Speiseeisprodukte. Besonders im Fokus Aussehen, Geschmack und Konsistenz. Warentesterin Sarah Waldau.
Die besten Eis im Test, die sind geschmacklich aromatisch. Also da kommt viel Cremigkeit und Mundfülle auch rüber. Wir haben einen Geschmack kräftig nach Sahne und kräftig nach Milch und viele Keksteig oder Keksstückchen. Und bei denen, die eher negativ abschneiden, da haben wir zum Beispiel eine leicht brüchige Eismasse oder der Keksteig ist trocken oder das Eis schmeckt leicht stumpf. Sowas bewerten wir dann als Fehler.
Eissorten mit rohem Keksteig werden als Cookie Dough bezeichnet. Die Laboranalyse bestätigt, dass hier hitzebehandeltes Mehl und pasteurisiertes Ei verwendet werden. Wegen Keimen im Eis müsse sich somit niemand sorgen, so die Warentester. Klar sei aber auch, dass Cookie-Eis ziemlich gehaltvoll ist, weshalb auch 3 kalorienreduzierte Eisprodukte untersucht wurden. Die Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 Gramm Cookie-Eis.
Das wird natürlich über Süßungsmittel, also über Süßstoffe und auch über andere Zusatzstoffe gewährleistet. Also mit den kalorienreduzierten Produkten habe ich so um die 130 bis 170 Kilokalorien und mit einem klassischen Cookie-Eis kann ich auf bis zu 290 Kilokalorien kommen. Also ich kann schon um die 100 Kilokalorien einsparen.
Eine gute Gesamtbewertung erreicht aber keines der kalorienreduzierten Eisprodukte. Übrigens auch kein veganes. Die waren zwar allesamt geschmacklich gut, hatten aber in Einzelfällen Deklarationsmängel, beispielsweise bei den Aromastoffen. Und noch etwas fiel auf. Jedes dritte Eis in der Untersuchung enthält relevante Mengen an Kokosfett oder Öl. Hersteller versuchen auf diese Art und Weise, das ökologisch umstrittene Palmöl zu ersetzen. Ein Fortschritt sei dies aber nicht, so Warentesterin Sarah Waldau.
Die Frage da ist aber der Punkt der Nachhaltigkeit, weil Kokosfett hat einen geringeren Ertrag als Palmöl. Das heißt, ich muss mehr Fläche roden, um Kokosfett zu bekommen. Und wir haben bei Rainforest Alliance und bei Fairtrade Deutschland nachgefragt. Es ist so, dass die Eisherstellenden kein zertifiziertes Kokosfett oder Öl nachfragen. Also es wird kein zertifiziertes eingesetzt, sodass es eben aus Nachhaltigkeitsgründen auch nicht besser ist, dass Kokosfett Palmöl in Eis mittlerweile ersetzt hat.
Zertifiziertes Bio-Cookie-Eis sei auf dem Markt noch eine Ausnahme, so die Warentester. Am Ende erhielt ein Drittel des Testfelds eine gute Gesamtbewertung. Vorn liegt ein bekannter Markenhersteller.
Das ist das Cookies and Cream von Häagen-Dazs. Insgesamt aromatisch wirklich unser Geschmackssieger, aber auch preislich eben in der oberen Welt zu finden. Also 18 Euro pro Kilogramm, der Becher kostet 7 Euro. Und für alle, die es ein bisschen günstiger wollen, haben wir tatsächlich auch einen Preistipp. Das ist nämlich eine Eigenmarke von Edeka, das Cookie Dough First. Das ist dann eins mit Keksteigstückchen. Auch sensorisch sehr gut und kostet pro Becher nur 2,70 Euro oder eben pro Kilogramm 7 Euro.
Das war der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Sie können ihn nachhören, wie die anderen Beiträge dieser Sendung, auch in der Deutschlandfunk-App oder auf der Webseite deutschlandfunk.de. In den Informationen am Mittag mit Dirk-Oliver Heckmann geht es gleich unter anderem um den gescheiterten Putschversuch in Bolivien Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören.